Unser Thema heute Morgen heißt, wovor wir uns hüten müssen. Hüte dich, sei vorsichtig, nimm dich in Acht vor den Bananenschalen, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, die da eventuell auf deinem Weg lauern könnten. Diese Welt präsentiert uns eine Vielzahl von Dingen, vor denen wir uns hüten sollen. Unterschiedlichster Natur. Im Moment ist natürlich Nummer eins der Virus. Und da müssen wir alles tun, um uns davor zu schützen. Egal wie groß der Aufwand ist, egal was es kostet, um jeden Preis müssen wir uns hüten vor der Infektion, vor dem Virus. Andere sagen, ach, das ist überhaupt nicht so schlimm. Was viel schlimmer ist, ist die Impfung, die jetzt auch zur Zwangsimpfung werden soll wahrscheinlich, ja, oder dieser gesellschaftliche Druck, der damit verbunden ist. Hüte dich vor der Impfung, vermeide die Impfung um jeden Preis. Die hat dramatische Nebenwirkungen, unerforschte Langzeitschäden. Wisst ihr, ich persönlich denke, wir sollten weder wegen dem einen noch wegen dem anderen in Panik geraten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott gerade dabei ist, im Himmel eine Krisensitzung einzuberufen, weil jetzt wieder eine neue Variante aufgetaucht ist. Und damit hat ja keiner gerechnet, auch keiner im Himmel. Gott sagt, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Ja, ihr Engel, habt ihr irgendeine Idee? Jesus, du vielleicht? Und Jesus sitzt ganz nervös da und stottert da vor sich hin. Nein, Vater, ich weiß auch jetzt nicht. Und ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt die Bibel kürzen. Ja, Psalm 91 müssen wir wahrscheinlich komplett streichen, denn das schaffen wir nicht mehr, das alles einzuhalten angesichts dieser Pandemie. Das schafft ja kein Gott. Ja. Also, so geht's im Himmel nicht zu. Gott ist nicht in Panik, er ist noch nicht mal ein bisschen nervös. Und ich denke, es tut uns gut, wenn wir ein bisschen mehr uns seiner Perspektive, seiner Sichtweise auf die Dinge anschließen würden. Was haltet ihr davon? Das könnte uns ein bisschen Entspannung geben. Okay, du sagst, wovor sollen wir uns denn dann hüten? Was könnte schlimmer sein? Was könnte gefährlich sein als ein Virus? Und die anderen sagen, nein, 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 was könnte schlimmer und gefährlich sein als die Impfung? Ich möchte heute Morgen über zwei Sachen sprechen, vor denen wir uns unbedingt hüten müssen. Viel mehr als vor einer Impfung oder vor einem Virus. Und das sind Streit und Furcht. Warum? Warum ausgerechnet Streit und Furcht? Man könnte noch einen Haufen andere Sachen nennen, aber heute belassen wir es mal bei Streit und Furcht. Ihr Lieben, wir sind Beziehungswesen. Wir sind Beziehungswesen. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Johannes sagt nicht, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit ihr informiert seid, damit ihr das auch wisst. Er sagt, der Grund unserer Verkündigung ist, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und dann erklärt er, was er damit meint. Er sagt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. und unsere Verkündigung hat das Ziel, dass ihr mit uns gemeinsam Gemeinschaft habt mit dem Vater und Gemeinschaft habt mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn ihr Gemeinschaft habt mit ihm und wir haben Gemeinschaft mit ihm, dann haben wir Gemeinschaft, gemeinsam Gemeinschaft und dann finden wir einander in ihm. Wir sind dazu gemacht, ihr Lieben, wir sind dazu bestimmt, wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Gott ist ein Beziehungsgott. Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und die Gemeinschaft, die der Mensch mit Gott hatte, war perfekt im Garten, war vollkommen. Und wir wissen, dass diese Gemeinschaft, dass diese Beziehung zerstört worden ist durch Sünde. Aber Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern er hat Jesus geschickt. Jesus ist seine Antwort auf diese zerbrochene Beziehung. Gott hat so eine Sehnsucht danach gehabt, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben. Und Jesus kam nicht, um eine Kirche zu gründen. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften. Jesus kam, um uns zurückzubringen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Was sagt er uns? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit anderen Worten, durch mich könnt ihr zum Vater kommen. Durch mich könnt ihr nach Hause kommen. Durch mich könnt ihr wieder in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung mit dem Vater kommen, die verloren gegangen ist durch den Sündenfall. Ich bin der Weg zum Vater. Deshalb bin ich gekommen. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind dazu geschaffen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und wir sind dazu geschaffen, Beziehungen zueinander zu haben. Als Gott über die Schöpfung spricht, sagt er immer wieder, und es war sehr gut, und es war sehr gut, und es war sehr gut. Und dann kommt ein Moment, wo Gott sagt, dass etwas nicht gut ist. Was war das? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist das erste Mal, dass Gott sagt, dass etwas nicht gut ist. So, das heißt, wir sind nicht nur zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen, sondern wir sind zur Gemeinschaft miteinander geschaffen. Nicht nur als Ehepaar, sondern wir sind Beziehungswesen. Und wir sollen Gemeinschaft haben untereinander. So funktionieren wir. Wie hat sich Robinson Crusoe gefreut, als Freitag auf der Insel auftauchte? Kennt jemand das Buch noch? Ja? Jemand von den jungen Leuten sagt, ach, das gibt's auch als Buch. Ja. Ja. Okay. Wir sind Beziehungswesen. Wir müssen uns hüten vor Furcht und vor Streit. Warum? Furcht beeinträchtigt unsere Beziehung mit Gott. Und Streit beeinträchtigt unsere Beziehung zueinander. Könnt ihr sehen, warum wir uns hüten müssen vor Streit und vor Furcht? Seid ihr da? Wunderbar. Im Moment leben wir in wirklich schwierigen Zeiten. Und vielleicht hast du es noch gar nicht mitgekriegt, weil ich glaube, das ist ja eine recht harmonische Gemeinde, ähnlich wie bei uns da in Suhl. Aber es gibt viele Gemeinden, wo sich die Gläubigen gegenseitig gerade die Köpfe einhauen. Ja, und auch in den sozialen Medien, ja, So viel Streit und ganze Gemeinden sind zerrissen und zerstritten, wegen gegensätzlicher Meinungen zum Umgang mit dem Virus, gegensätzlicher Meinungen zu den Maßnahmen, gegensätzlicher Meinungen zur Impfung. Und das sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein. Im Epheser 4, da erklärt uns Paulus, was wir als Gläubige für eine Kultur haben sollten. Wie unsere Beziehungen als Gläubige zueinander aussehen sollten. Er sagt hier in Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das Wort wandeln ist uns immer so ein bisschen fremd. In der neuen Genfer Übersetzung kommt das ein bisschen klarer raus. Da heißt es, führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Das heißt, unser Leben soll sein Wesen widerspiegeln. Unsere Beziehungen zueinander soll seine Liebe widerspiegeln. In unserer Gemeinde, in unseren Familien. Und dann erklärt er noch mit ein bisschen mehr Detail, wie das aussieht. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Wusstest du, dass es notwendig ist, dass wir manchmal uns in Liebe gegenseitig ertragen müssen? In unseren Familien und in unserer Gemeinde? In der neuen Genfer Übersetzung heißt es in dem Vers, keiner soll sich über den anderen erheben. Das lohnt sich mal darüber ein bisschen nachzudenken. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann sagt er, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist jetzt wieder die Elberfelder Übersetzung, befleißigt euch. In der neuen Genfer heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. So Gott beschreibt hier durch Paulus, wie unsere Beziehungen zueinander aussehen sollen. Und dann spricht er über dieses Band des Friedens. Und Gott hat uns das geschenkt. Gott hat uns diese Einheit geschenkt. Aber wir können und wir dürfen das nicht als selbstverständlich hinnehmen. Sondern Gott ermahnt uns hier in seinem Wort, das zu bewahren, das zu beschützen. Was bedeutet das? Wir können es verlieren, wenn wir nicht darauf achten, wenn wir es nicht bewahren, wenn wir es nicht beschützen, kann es verloren gehen. Wisst ihr, es ist kein Problem, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und es ist völlig okay, wenn wir uns über unsere unterschiedlichen Meinungen austauschen, solange beide Partner das möchten. Aber die Art und Weise von Streit, über die wir heute Morgen reden, das ist diese Art von Streit, der aus der Motivation herauskommt, ich hab Recht und du hast Unrecht. Und es wird Zeit, dass du das einsiehst. Kennt ihr diese Art von Streit? Ich hab den Durchblick und du hast ihn nicht. Ich weiß, was los ist. Ich weiß es. Und du bist völlig ahnungslos. Und deswegen wird es Zeit, dass du mir mal zuhörst und dich dann meiner Meinung anpasst, damit du auch den Durchblick hast, damit du auch weißt, was los ist. Ihr Lieben, diese Art von Streit ist geboren aus Stolz. Ich stelle mich über dich. Ich bin der Maßstab aller Dinge. Ich, meiner, mir, mich. Die Welt dreht sich um mich. Und ich bin besser als du, weil ich den Durchblick habe und du ihn nicht hast. Weil ich Recht habe und du nicht Recht hast. Es geht um unser Ego. Es geht nicht mehr um den Austausch von Meinungen. Es geht nur um unser Ego. Ich habe Recht und du nicht. Und wir finden das so häufig. Wie oft streiten sich Ehepaare richtig heftig wegen Kleinigkeiten? Nun, in der Situation sagen wir natürlich, nein, das sind ja keine Kleinigkeiten. Aber wenn jemand von außen drauf guckt, sagt er doch. Das ist überhaupt nicht wichtig, das spielt keine große Rolle. Und es geht in diesem Streit nur darum, ich habe Recht und du hast Unrecht. Und es wird Zeit, dass du das endlich einsiehst. Und wenn du es einsehen würdest, dann würde es unserer Beziehung auch viel besser gehen. Kennt das jemand? Ja, ihr müsst euch nicht melden, ist alles gut, alles okay. Ich meine, was haben wir gewonnen? Jetzt mal ganz ehrlich, was haben wir gewonnen, wenn wir einen solchen Streit gewinnen, wenn der andere endlich ruhig ist, wenn der andere sagt, okay, meinetwegen, ja, ja, du hast recht. Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Was haben wir gewonnen, wenn wir scheinbar einen Streit gewonnen haben, aber die Temperatur in unserer Beziehung geht auf Eisschrankniveau? Super, klasse. Das ist doch genau das, was wir wollten, oder? Nee. Schau, der Teufel hat ein grundsätzliches Interesse daran, uns so doll wie möglich beschäftigt zu halten, dass wir alle anderen von unserer Meinung bekehren, zu unserer Meinung bekehren wollen. Der hat da Spaß dran, wenn wir damit beschäftigt sind und darüber unseren Fokus verlieren, was eigentlich unser Auftrag ist, was eigentlich unser Auftrag ist als Gläubige, was eigentlich unser Auftrag ist als Ehemann und Ehefrau, was eigentlich unser Auftrag ist als Gemeinde. All diese Gemeinden, die sich über diese ganzen Corona-Sachen streiten und die Köpfe einhauen, haben völlig den Fokus verloren für ihren eigentlichen Auftrag. Und das ist traurig. Das ist traurig. Die Kraft einer Gemeinde liegt in ihrer Einheit. Denn das fördert eine Atmosphäre, in der der Heilige Geist sich wohlfühlt. Ihr Lieben, und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was uns unterscheidet von all den anderen Angeboten dieser Welt. Wenn unser Ziel einfach nur ist, so unterhaltsam wie möglich zu sein, dann haben wir immer verloren gegenüber den Angeboten dieser Welt. Ja? Disney kann das besser. Aber was Disney nicht hat, ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. die Freiheit bringt, die Frieden bringt. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wenn neue Leute zu uns in die Gemeinde kamen. Früher habe ich mir so viel Sorgen gemacht. Ach du meine Güte, ja, da ist wieder jemand Neues. Was wird der jetzt denken? Ja, was wird der denken über uns? Bis der Herr mich ermahnte und ich das völlig abgelegt habe. Und ich bin jetzt völlig entspannt. Und wenn ich gerade über ein Thema predige, wo mein Kopf sagt, damit kann jemand, der jetzt hier neu ist, der zum ersten Mal kommt, überhaupt nichts anfangen, null. Dann sage ich, okay, ist mir egal. Herr, du wusstest, dass er oder sie, dass sie kommen würden heute. Und du hast mir diese Botschaft gegeben. Ich wusste nicht, dass die kommen, aber du hast mir diese Botschaft gegeben. Jetzt musst du damit klarkommen. Ich hoffe, du kriegst es hin. Ja. Und dann erleben wir immer und immer wieder, wie Leute berührt sind von der Gegenwart Gottes. Ja. Ich spreche mit Leuten hinterher, die sagen, ich habe überhaupt nichts oder kaum irgendwas verstanden von dem, was du da erzählt hast. Aber hier ist was. Hier ist was, wonach ich gesucht habe. Hier ist was, was ich brauche. Die Gegenwart Gottes. Deswegen ermahnt uns Paulus zu dieser Einheit des Geistes, zu dieses Band des Friedens untereinander zu bewahren. Deswegen ermahnt er uns, dass wir uns nicht über den anderen erheben, dass wir allen gegenüber freundlich und geduldig sind und nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen. Was uns verbindet, ist nicht, dass wir alle der gleichen Meinung sind, sondern was uns verbindet, ist Jesus. Amen. Was uns verbindet, ist er. Wir sind eins in ihm. Einheit ist über so viele Jahre so ein Thema, was immer mal wieder aufkommt im Leib Christi und so häufig falsch verstanden wird. Einheit bedeutet nicht, dass wir irgendwie krampfhaft versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist eine menschlich gemachte, menschlich produzierte Einheit. Das ist nicht, was Gott möchte. Jesus betet für uns im Johannesevangelium Kapitel 17. Und erst betet er für seine Jünger. Und er sagt hier Folgendes. Aber nicht für diese allein bitte ich. Ich bin Johannes 17, Vers 20 jetzt. In Bezug auf die Jünger sagt er, nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, das heißt durch das Wort der Jünger, an mich glauben. Das heißt, Jesus wusste, da würde es noch mehr geben, noch viel mehr. Die Jünger würden gehen, würden das Wort verkündigen, das Evangelium, und das würde Glauben hervorbringen in vielen, vielen anderen. Und du und ich, wir sind zwei von denen. Richtig? Gut. Und dann sagt er weiter, damit sie alle eins seien. Sie alle. All diese Gläubigen. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Jesus sagt, Vater, wir haben diese perfekte Gemeinschaft. Ich in dir und du in mir. Und jetzt möchte ich, dass all diejenigen, die durch das Wort an mich glauben, in diese Gemeinschaft mit hineinkommen. Damit sie alle eins sind, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sind. Wo finden wir wirkliche Einheit? Nicht im kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern in ihm. In ihm. Dass auch sie in uns eins seien. Warum betet Jesus ausgerechnet dafür? Warum ist ihm das scheinbar so wichtig? Damit, ich lese hier immer noch, ja, ich zitiere immer noch, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Diese Einheit, diese Harmonie unter Gläubigen, diese Atmosphäre göttlicher Liebe, diese Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung wird etwas bewirken in Menschen, die das sehen, damit die Welt glaube. Halleluja. Könnt ihr sehen, warum das so wichtig ist, dass wir uns hüten vor Streit? Seid ihr da? Gut. Ihr hattet die Chance, heute ein bisschen länger zu schlafen. Ne? Ihr solltet frisch und ausgeruht sein. Aber ist okay. 1. Johannes 4. Wir lieben, 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist der Grund für meine Liebe zu dir. Wir lieben nicht, weil der andere uns liebt. Und wenn der andere aufhört, uns zu lieben und nett und freundlich zu uns zu sein, dann hören wir auch ganz schnell auf, ihn zu lieben und nett und freundlich zu ihm zu sein. Oder? Was ist die Motivation unserer Liebe? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, ich liebe dich nicht, weil du mich liebst, sondern ich liebe dich, weil Gott mich liebt. Das heißt, deine Gegenliebe, dein Level an Freundlichkeit mir gegenüber ist keine Bedingung, die ich stelle für meine Liebe zu dir. Meine Liebe zu dir wird gespeist aus der Liebe, die ich vom Vater empfange, die ich von Jesus empfange. Ihr Lieben, wenn wir erlauben, dass durch Streit diese Liebe gedämpft wird oder ausgelöscht wird, dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren. Das können wir uns nicht leisten. Wovor müssen wir uns hüten? Viel mehr als vor einem Virus oder vor einer Impfung oder vor irgendwelchen Maßnahmen. Wofür müssen wir uns hüten? Wir müssen uns hüten vor Streit. Könnt ihr das sehen, warum? Warum das so wichtig ist? Wir müssen uns hüten vor Streit und wir müssen uns hüten vor Furcht. Warum? Wisst ihr, genauso wie Glauben eine Tür öffnet in unserem Leben für die Dinge Gottes und für die Dinge, die Gott uns geben möchte, die er uns eigentlich schon geschenkt hat. Genauso öffnet Furcht eine Tür für Dinge, die nicht von Gott sind und die nicht seinem Willen entsprechen. Deshalb sagt Gott in seinem Wort immer wieder, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Manche Leute sagen, es steht 365 Mal in der Bibel. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nachgezählt, ehrlich gesagt bezweifle ich es. Aber es steht oft da. Ist dir schon mal aufgefallen? Hat irgendjemand schon mal die Bibel gelesen? Alles gut, alles gut. Ich mache nur Spaß, okay? Gut. Also wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du dich nächste Woche bei Pastor Gerd beschweren. Ja. Zum Beispiel sagt Gott zu Josua in 5. Mose 31, Vers 8, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott das Gleiche zu uns sagen möchte heute Morgen. Gott möchte dir sagen, ich bin es. Ich bin es, der vor dir herzieht. Auch wenn du es gerade nicht siehst. Auch wenn du es gerade nicht fühlst. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Weißt du, Gott sagt uns nicht einfach nur, hey, fürchte dich nicht. Hey, sei nicht niedergeschlagen. Ja, wie so ein Befehl, wie so eine Anweisung. Es ist tatsächlich eine Anweisung. Aber er gibt uns Grund dafür, uns nicht zu fürchten. Ja, indem er sagt, ich bin mit dir. Ist alles gut. Es wird alles gut. Vertrau mir. Ja? Vertrau mir. Ich bin mit dir. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht aufgeben. Selbst in diesen verrückten Zeiten. Ja, vor ein paar Wochen noch dachten wir, naja, das Pandemie-Thema ist wahrscheinlich jetzt langsam gegessen. Ja, hat es jemand gedacht? Irgendjemand so? Im Sommer, ne? Und dann plötzlich, boah, ist das alles wieder da und durch die Medien. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Sei nicht niedergeschlagen. An einer anderen Stelle, lesen wir von Jesus im Markus-Evangelium Kapitel 5, wie Jairus, der Synagogenvorsteher, zu ihm kommt. Denn Jairus hat ein Problem. Seine Tochter ist schwer krank. Und er findet Jesus und er sagt, kannst du bitte in mein Haus kommen? Kannst du meiner Tochter die Hände auflegen und sie heilen? Und Jesus sagt, ich werde kommen. Ich werde kommen und sie heilen. Und dann sind sie unterwegs zum Haus von Jairus. Jesus, sein ganzes Jüngerteam und Jairus vorneweg. Ja? Jairus immer so ein Schritt schneller. Ja, so kommt Leute. Und dann kommt diese blutflüssige Frau von hinten, berührt das Gewand von Jesus. Jesus spürt, Kraft geht von ihm aus, wendet sich um, fragt, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen, Herr, die Menge drängt dich und du fragst, wer hat dich angerührt? Aber Jesus wusste genau, dass jemand ihn angerührt hatte in einer anderen Art und Weise. Denn er hatte gespürt, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Und dann meldet sich diese Frau und Jesus fängt dann an, ein Gespräch mit ihr. Und Jairus steht neben ihr, trampelt von einem Fuß auf den anderen. 12 Jahre war diese Frau krank, hat sie gerade erzählt. Hätte sie nicht noch eine halbe Stunde warten können mit ihrer Heilung? Ja, eine halbe Stunde. Ja, dass Jesus erstmal zu mir kommt, nach Hause, meine Tochter heilt und dann hätte es auch noch gereicht. 12 Jahre. Und Jesus nimmt sich Zeit und plaudert mit der Frau. Und endlich ist er fertig und Jairus denkt, ein Glück jetzt weiter, aber schnell jetzt nach Hause. Und dann sieht er schon von Weitem, wie jemand aus seinem Haushalt zu ihm kommt und sagt, bemühe den Meister nicht länger, deine Tochter ist tot. Ihr Lieben, das ist der Moment, wo viele Christen aufgeben, wo viele Christen die Flinte ins Korn werfen. Wir haben ein Problem, wir haben eine Herausforderung, wir sind vielleicht niedergeschlagen, wir sind frustriert, aber dann haben wir eine Begegnung mit Gott und der Pastor predigt eine sehr, sehr ermutigende Botschaft und ich weiß in meinem Herzen, ich spüre es, Gott redet zu mir und Glauben kommt in mir auf und ich bin zuversichtlich und ich bin voller Freude und ich weiß, jetzt endlich ändern sich die Dinge. Jetzt wird's besser. Und das Nächste, was passiert, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Es passiert genau das Gegenteil von dem, womit ich gerechnet hatte. Hat das jemand schon mal erlebt? Ja. Wunderbar. Das heißt, es ist nicht wunderbar, aber schön, dass ihr euch meldet. Ja. Ist aber gut, wenn man ein bisschen Feedback bekommt. Und was machen wir dann? Was machen wir dann? Was sagt Jesus in dieser Situation zu Jairus? Was sagt er zu ihm? Schade, Pech gehabt. Es kann nicht immer funktionieren. Ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Man steckt da halt nicht drin. Ne? Ja? Tut mir leid, dass ich so viel Zeit jetzt verplempert habe mit der Frau hier. Nein, Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Wir stehen hier an einer Weggabelung und der eine Weg heißt Furcht und der andere Weg heißt Glaube. Und du kannst nicht beide Wege gehen zur gleichen Zeit. Jairus, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich weiß, wie groß die Versuchung ist, sich zu fürchten, frustriert zu sein, die Flint ins Korn zu werfen, zu sagen, es funktioniert ja doch nicht. Ist ja alles Mist. Ja? Der Pastor Gerd hier mit seinem Optimismus und seinen Gebeten und dann, ja, haben wir gebetet und gebetet und jetzt wird es schlimmer anstatt besser. Funktioniert ja alles nicht. So gehen wir den Weg der Furcht oder gehen wir den Weg des Glaubens? Herr, dein Wort hat sich nicht geändert. Was hatte Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, ich werde kommen und sie heilen. Ja, aber jetzt ist sie tot. Da kann doch Jesus auch nichts mehr machen. Nur weil wir keine Antwort sehen, heißt es nicht, dass es keine Antwort gibt. Lass mich das nochmal sagen. Nur weil wir im Moment keine Antwort sehen, heißt es nicht, dass es keine Antwort gibt. Erlaub nicht, dass dein Stolz dir im Weg ist. Es gibt keine Antwort. Ja. Wenn es eine gäbe, dann wüsste ich ja. Ja, dann würde ich es ja sehen. Dann. Ach, wir schießen uns so oft in den eigenen Fuß mit diesen Dingen. Gott hat eine Antwort. Gott hat einen Weg. Gott hat eine Tür. Auch wenn wir nur eine Mauer vor uns sehen. Aber wir müssen uns demütigen. Wir müssen uns demütigen, indem wir sagen, Herr, du weißt es besser als ich. Ja, es ist schlechter geworden, anstatt besser. Aber du hast trotzdem eine Antwort. Dein Wort ist trotzdem wahr. Das, was du zu mir gesagt hast, gilt trotzdem. Und ich verlasse mich drauf. Und ich muss nicht wissen, wie du es machst. Ich vertraue nur einfach drauf, dass du es machst. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Jesus warnt uns davor, den Weg der Furcht zu gehen. Wenn ihr in solche Situationen kommt, bitte bedenkt, wir können nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Tiefe Theologie heute. Ja. Wir können nicht zwei Wege gleichzeitig gehen, die in entgegengesetzte Richtungen führen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie glauben wir? Gut, dass du fragst. Hebräer 13, nur so als Beispiel. Ja, könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Aber lass mich dir nur eine Stelle zeigen im Hebräer 13. Da heißt es in Vers 5, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Er hat gesagt. So, dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Er hat gesagt, so dass wir zuversichtlich sagen können. Was ist Glauben? Es ist einfach das Gleiche zu sagen, was Gott sagt. Dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, was Gott sagt. Ja? Manchmal sind wir so beschäftigt mit all den Stimmen dieser Welt und ja, nichts verpassen. Was sind die neuesten Meldungen? Ja. Oder vielleicht hast du da irgendeinen Telegram-Kanal abonniert, wo du die wirkliche Wahrheit erfährst. Ja, und ja nicht irgendwie, einige wissen, wovon ich rede, ja. Und ja, nicht irgendwas verpassen. Und wir sind so damit beschäftigt. Wir sollten es als oberste Priorität haben, uns damit zu beschäftigen, was sagt Gott. Nicht, was sagen die Nachrichten. Oder was sagt Telegram. Oder ich könnte jetzt ein paar Namen sagen, egal. Was sagt Gott? Und dann sagen wir das Gleiche, was er sagt. Weil er gesagt hat, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Wenn er mein Helfer ist, wenn er mit mir ist, wenn er der gewaltige, der große Gott für mich ist, welchen Grund gibt es dann noch, sich zu fürchten? Was soll mir ein Mensch tun? Was soll mir ein Virus tun? Ja, Pastor Fred, aber der Virus, der kann mich krank machen. Und der kann mich so krank machen, dass ich daran sterbe. Ja. Aha. Das ist also das Schlimmste, was mir passieren kann. Dass ich sterbe. Was passiert, wenn ich sterbe? Ich verlasse diesen Körper. Und dann bin ich bei Jesus. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Halleluja. Es wird Zeit, dass wir uns ein bisschen entspannen. Amen. Paulus, der hatte diese Entspanntheit. Der ist so viel Herausforderungen begegnet, so viel Gefahren begegnet. Aber er ist gleichzeitig so entspannt in all diesen Dingen. Ja, was schreibt dann die Philipper? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ja, man möchte meinen, dass er auf so einer Kreuzfahrt in der Südsee gerade ist. Ja, so an so einem Pina Colada nippt. Ja, und dann schreibt er an die Philipper, freut euch. Nein, er ist mitten in Verfolgung, er ist im Gefängnis. Äußere Umstände sind bescheiden. Aber davon lässt er sich nicht beeinflussen. Warum nicht? Weil er hat folgende Sichtweise, Philipper 1,21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist seine Perspektive. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst. Mein Besitz gehört nicht mehr mir selbst. Ich bin nur der Verwalter. Auch meine Familie gehört nicht mehr mir selbst. Christus ist mein Leben. Ich bin ein Verwalter, der ihm verantwortlich ist für die Dinge, die mir anvertraut worden sind. Das ist die Perspektive, aus der er gelebt hat. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wow. Das heißt nicht, dass Paulus lebensmüde war. Er sagt ganz klar, ich werde meinen Lauf vollenden. Um euretwillen bleibe ich. Weil ich immer noch einen Auftrag habe. Und wisst ihr was, mir geht's genauso. Ich fürchte mich nicht vor einem Virus und ich fürchte mich nicht davor, an einem Virus zu sterben. Und wenn ich sterben sollte, bin ich bei Jesus. Das ist nichts Schlimmes, das ist was Großartiges. Meine Familie wird mich vermissen, hoffe ich. Meine Gemeinde wird mich wahrscheinlich auch vermissen. aber ich werde bei Jesus sein. Und ich bin davon überzeugt, in dem Moment, wo ich bei ihm bin, werde ich nicht den Gedanken haben, ach schade, wäre ich noch ein bisschen länger auf der Erde geblieben. Nein, die Herrlichkeit seiner Gegenwart wird mich so überwältigen, dass alles andere verblasst. Das ist meine Perspektive, das ist meine Zukunft. Und das, was ich hier auf der Erde lebe, lebe ich aus dieser Perspektive heraus. Das heißt, dass das, was ich tue, das, was ich bin, das, was ich lebe, einen Wert haben soll im Licht der Ewigkeit. Dass ich meine Energie, meine Kraft, meine Ressourcen nicht mit Dingen vergeude, die im Licht der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Gott möchte uns freisetzen, indem er unsere Perspektive zurechtrückt. Wofür leben wir? Wenn unser Leben nur fokussiert ist auf diese Erde, dann ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass wir sterben. Und dann müssen wir uns vor dem Virus in Acht nehmen. Nun, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, sich da irgendwie ein bisschen zu schützen. Aber was sind unsere Prioritäten? Wovor wir uns hüten müssen, ist nicht infiziert zu werden. Das ist nicht unser Fokus. Oh, das kann jetzt falsch angekommen sein. Okay, also, da vernünftig zu sein an dem Punkt, es ist nicht verkehrt. Ja? Nicht jeder möchte unbedingt angesteckt werden. Aber wovor wir uns viel, 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 viel mehr hüten müssen, ist Furcht. Ist die Furcht vor dem Virus. Oder die Furcht vor der Impfung. Pastor, hast du gehört, die wollen jetzt alle zwangsimpfen. Und was passiert dann? Ich will dir sagen, was bei mir passiert, wenn sie mich zwangsimpfen. Da passiert nämlich gar nichts. Weil das Wort Gottes sagt, dass mir nichts schaden wird. Und wenn das Wort Gottes sagt, dass ich Tödliches trinken werde, ohne dass es mir schaden wird, dann glaube ich das genauso, dass man mir potenziell schädliche Sachen injizieren kann, ohne dass es mir schaden wird. Das ist, was ich glaube. Lasst uns noch zwei Stellen anschauen. Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 und 15. Da heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus kam, um uns zu befreien, um uns freizusetzen vor dieser Furcht vor dem Tod. Halleluja. Empfange das heute Morgen. Empfange das heute Morgen. Der Herr möchte dich heute Morgen freisetzen. Von der Furcht vor dem Tod. Denn Furcht führt immer in Knechtschaft. Gott möchte nicht, dass wir in Knechtschaft sind. Er möchte, dass wir ein Leben in Freiheit leben. Du sagst, ja, Pastor, du hast recht. Aber das ist so schwierig für mich. Ich kämpfe so sehr immer mit diesen Ängsten. Lass mich dir noch eine Stelle zeigen, die dir helfen wird. Denn es geht nicht darum, dass wir die Zähne zusammenbeißen, dass wir uns zusammenreißen, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen, dass wir uns ein bisschen mehr Mühe geben und aus uns heraus irgendwas produzieren. Dann bräuchten wir Jesus nicht. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit der Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Anstatt, dass ich mich verkrampfe und sage, oh, ich will mich aber nicht fürchten, ich will mich aber nicht fürchten, ich will mich aber nicht fürchten, aber ich fürchte mich doch. Könnte es vielleicht helfen, wenn wir unseren Fokus wegrichten von all den Dingen, die uns Furcht einjagen und unseren Fokus stattdessen zum Vater hinrichten und sagen, Vater, bitte hilf mir, öffne meine Augen, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und dann hilft es vielleicht, wenn wir unseren Blick auf das Kreuz richten. Denn am Kreuz offenbart Gott seine Liebe zu uns. Am Kreuz manifestiert sich seine Liebe zu uns. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wow! Danke, Vater. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass du mich nicht verlassen wirst. Danke, dass ich in deiner Hand bin. Egal, was kommt. Egal, was passiert. Und Frieden kommt. Inmitten von all möglichen Dingen, die mir Anlass geben könnten zur Furcht. Ihr Lieben, lasst uns aufmerksam sein. Hüten wir uns vor Dingen, die wirklich gefährlich sind, die wirklich zerstörerisch sind. Hüten wir uns vor den Bananenschalen, die Satan versucht, in unseren Weg zu legen. Hüten wir uns vor Streit und Furcht. Diese Dinge sind wirklich zerstörerisch. Das sind die Dinge, vor denen wir uns wirklich in Acht nehmen sollen. Amen. Wollen wir zusammen beten? Vater im Himmel, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart hier durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du zu unserem Herzen geredet hast. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo auch immer wir Streit Raum gegeben haben. Wo wir auch immer erlaubt haben, dass unser Ego uns im Wege steht. Wo wir gestritten haben mit aus dieser Motivation des Stolzes heraus, der Überheblichkeit heraus. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Herr, wir wenden uns jetzt davon ab. Wir schneiden uns davon ab im Namen Jesu. Ab jetzt haben wir keinen Teil mehr an dieser Art von Streit. Halleluja, danke Herr. Jetzt ist der Moment, wo du dein eigenes Gebet beten kannst. Halleluja, danke Herr. Danke Herr. Und Vater, wir danken dir jetzt für deine riesige, bedingungslose, grenzenlose Liebe. Vergib uns, wo wir unseren Blick weggewendet haben von dir. Wo wir nicht fokussiert waren auf diese Liebe, wo wir erlaubt haben, dass die Dinge dieser Welt in uns Furcht hervorgebracht haben. Und wir wenden uns jetzt davon ab. Wir wenden uns jetzt davon ab. Herr, hilf uns, öffne unsere Augen. Lass uns sehen, wie sehr du uns liebst. Wie kostbar wir dir sind. Sodass jeder Gedanke von Furcht seinen Nährboden verliert in unserem Herzen. Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, egal was kommt, egal was ist, egal wie es weitergeht. Wir vertrauen dir. Du hast gute Gedanken, du hast gute Wege, Herr. Wir hören das, was du uns sagst. Und dann machen wir uns eins mit dir. Und wir sprechen nicht länger Worte der Furcht. Wir machen uns nicht länger eins mit den Lügen des Feindes, sondern wir machen uns eins mit dir und wir sagen das, was du sagst. Du wirst uns nicht verlassen und nicht versäumen. Amen.